SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie gerade sind, daheim, im Land oder unterwegs, wir sind heute live, senden aus dem Stadttheater Sursee und wünschen uns Ihnen zuerst mal einen ganz schönen Sonntagmorgen. Guten Morgen miteinander, hallo. Und Sie können sich mit mir freuen auf zwei ganz besondere Lebensgeschichten. Mein erster Gast sagt, mein Beruf ist der schönste von der ganzen Welt. Sie ist seit bald 40 Jahren Hebamme. Er hat eins der grössten Geburtshäuser der Schweiz mit aufgebaut. Sie ist selber Mutter von 3 Kindern, 57, verheiratet. Und ich sage guten Morgen, Renate Ruckstuhl.
Guten Morgen, Herr Zeugin. Guten Morgen miteinander.
Und auch mein zweiter Gast hat ganz am Anfang wollen Hebamme werden und dann ist alles anders gekommen. Heute ist sie Biersommeliere und braut Bier mit ihrer Kleinbrauerei hier zu sehen. Auch sie ist Mutter von 3 Kindern, 35 und verheiratet. Einen guten Sonntagmorgen, Karin Wagemann.
Guten Morgen miteinander.
Ich sage jetzt einfach mal so zwei Macherinnen heute in der Sendung. Die eine macht Bier. Die andere macht nicht Kinder, sondern sie macht, dass Kinder mit ihren Eltern einen guten Übergang ins Leben haben. So ist es richtig. Und was ich auch nicht gewusst habe, als ich sie beide eingeladen habe, sie kennen sich im weitesten Sinn, weil sie, Karin Wagemann, haben in dem Geburtshaus Terra Alta von der Renate Ruckstuhl geboren. Nicht genau. Nur einmal.
Zweimal.
Aber sie haben nicht direkt miteinander zu tun gehabt.
Nein, unsere Wege haben sich ab und zu gekreuzt.
So aber, auf dem Gang nach der Geburt genau. Oder noch während der Wehe vielleicht sogar?
Nein, nicht während der Wehe. Das weiss ich.
Da sind sie nicht mehr umeinander gelaufen. Wann sind Sie denn zum letzten Mal bei einer Geburt jetzt mit dabei gewesen, Renate Ruckstuhl?
Vorgestern, konnte ich eine Geburt betreuen mit einer Mutter, also einem Paar, das dritte Kind bekommen hat.
Mädchen, Bub?
Sie haben 2 Buben gehabt. Das Kind ist dann auf die Welt gekommen. Und das ist immer total schön. Sie haben nicht gewusst, ob es jetzt ein Bub oder ein Mädchen gibt. Sie haben dann das Kind mit warmen Tüchern zugedeckt bekommen und einfach zuerst einmal eine halbe Stunde angeschaut. Und haben also noch nicht gewusst, ist es jetzt ein Bub oder ein Mädchen.
Nein.
Haben dann gesagt, ja, ist eigentlich auch egal. Und nach einer halben Stunde haben sie dann gesehen, dass es der dritte Bub ist. Und das Schöne daran, sie haben sich beide sehr gefreut. Er hat dann gesagt, jetzt müssen wir daheim nichts verändern, wir haben alle schon um für den Bub. Und der grössere Bub, der 6-jährig ist, hat aber gesagt, scheinbar er wolle unbedingt eine Schwester. Und wenn er keine Schwester bekommt, würde er ausziehen.
Das gibt eine lustige Zeit die nächsten paar Tage dort daheim.
Genau.
Hat er schon einen Namen gehabt? Oder haben Sie einen Namen gebraucht?
Nein, okay. Sie haben wirklich einige Namen auf Lager gehabt und mussten zuerst anschauen, weil er noch jetzt passt.
Sie haben ja 3 Mädchen, gell?
Genau.
Karin Wagemann. Bierbrauerin. Das heisst, bei Ihnen daheim ist der Kühlschrank immer voll mit kühlen Blonden.
Nicht Blonde.
Ah.
Aber wir haben natürlich einen extra Kühlschrank fürs Bier.
Wie gross ist der?
Das ist ein ganz normaler, grosser Kühlschrank, der rosarot ist. Das ist meine Lieblingsfarbe.
und wo steht das? Dort wahnsinnig prominent, so ein rosaroter Kühlschrank. Das stellt man ja nicht irgendjemand in der Küche hineinlegen, oder doch?
Das steht zumindest eigentlich im Wohnraum inne.
Und wie viele Flaschen hat es denn dort drin?
Es schwankt natürlich, je nachdem, wer gerade zu Besuch war. Aber es sind immer etwa 80 verschiedene Bier drin.
80? 8-0? Mhm. Okay, ja, das ist mehr als ein bisschen Hells und ein Dunkels.
Genau.
Und das aus der ganzen Welt.
Ja, es wissen auch mittlerweile alle, dass wenn sie irgendwo hinreisen, dann müssen sie mir Bier bringen. Dann bin ich am glücklichsten.
Ja.
Und so hat es eigentlich wirklich aus der ganzen Welt
Bier. Was fehlt Ihnen noch in Ihrer Sammlung?
Oh, viel zu viel.
Sicher?
Nein, das kann ich gar nicht erzählen.
Das ist ein Lustig, das ist ja eigentlich eine sehr Männerdomäne, wo Sie sich drin bewegen, in dem Biergeschäft. Gibt es andere Frauen, die sich auch schon so als Verwaltungsratspräsidentin von einer Kleinbrauerei so etabliert haben wie Sie?
Ja, so, es gibt meines Wissens in der Schweiz noch eine andere Brauerei, die von einer Frau geführt ist. Und sonst ist es natürlich schon sehr männerlastige Szene.
Das heisst, ich kehre es um bei Ihnen, dann heisst es einmal, Schatz, bringst du mir noch ein Bier? Dann ist es Ihr Mann, der Ihnen ein Bier bringt.
Ja, wir leben sehr gleichberechtigt. Also das heisst, wir bringen beide einander mal ein Bier.
Jawohl, ja.
Aber mein Mann tut mich netterweise immer fragen, welches Bier das er jetzt nehmen darf aus dem Kühlschrank.
Okay. Jetzt haben wir ja ein bisschen eine spezielle Situation in dieser Sendung, weil Renate Ruckstuhl hat sich schon vor der Sendung kurz geoutet, dass sie nicht eine wahnsinnige Biertrinkerin ist. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den super Spezialisten im Bierbetrieb. Wenn Sie uns jetzt den Einstieg ermöglichen ins Bier trinken, Renate Ruckstuhl, vielleicht können Sie auch den Typ ein bisschen anschauen an uns zwei. Gibt es irgendwie typische Biertrinkertypen, wo Sie sagen, dem würde ich jetzt sagen, der soll etwas Dunkles oder sie entweder ein Amber oder dort ein leichtes Lager oder was weiß ich. Wie machen Sie das?
Jetzt Menschen anschauen und das Bier dazu, das ist jetzt nicht so.
Genau.
Die Fähigkeit habe ich jetzt, glaube ich, nicht. Ja. Aber ich tue aber mit den Leuten so ein reden, was sie gerne essen und was sie sonst gerne trinken. Und nachher schauen wir, was für ein Bier könnte passen. Und ich meine, jemand, der jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viel Kaffee am Tag trinkt, wenn man dem so ein richtig schönes Stout gibt, wo wirklich so starke
Röst... Stout, das ist so ein dunkles Bier, genau. Ja.
Wo wirklich starke Röstaromatik hat, dann nachher kommt man eigentlich schon recht gut an. oder halt auch Leute, die sagen, ja, ich habe gar nicht gerne bitter. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Bier, die überhaupt nicht bitter sind.
Was passt Ihnen am Bier am wenigsten, Renate Ruckstuhl?
Genau, das Bittere.
Das Bittere.
Da würde man wahrscheinlich eher mit einem ganz feinen Sauerbier.
Sauerbier?
Aha. Okay.
Woher kommen die?
Aus der Schweiz gibt es sehr, sehr
viel
Sauerbier. Ja.
Man sieht, ich bin absolut allein. Aber Sie sind Biersommelier und das heisst, Sie kennen sich aus mit den verschiedensten Geschmacksnoten und Duftnoten natürlich. Was gefällt Ihnen denn am besten? Also was erkennen Sie mit einem guten Bier? Sind das auch Frucht oder was weiß ich? Also es gibt ja beim Weintrinker, beim Biersommelier, bei einer Biersommelier würden Sie ja von diesen Geschmacksnoten schwätzen.
Ja, also ich kann das nicht generell sagen, was ich jetzt gerne habe. Das kommt sehr fest auf die Stimmung drauf an, auf die Tageszeit, auf das Wetter und auf Menschen und die Speisen, die man gerade isst dazu. Also die Vielfalt ist so gross, dass es eben sehr viel Spass macht, das auch immer wieder neu zu entdecken.
Gibt es eine Uhrzeit, ab wenn man die erste Bierflasche darf aufmachen, in Anführungszeichen?
Das ist ganz, ganz eine schwierige Frage. Wir machen bei uns in der Brauerei wöchentliche Qualitätskontrollen und die machen wir in der Regel so am Morgen um 9 Uhr.
Qualitätskontrolle, das ist super.
Darum ist das mit dieser Uhrzeit immer ein bisschen schwierig. Aber ich trinke dann nicht Flaschen.
Ja, ist klar. Es ist dann mehr eben ein Degustieren. Genau. Oder in dem Fall. Was findet man denn in Ihrem Kühlschrank, Renate Ruckstuhl? Ich nehme nicht an, dass er pink ist, rosa-rot.
Nein, der ist wirklich ganz langweilig.
Klassisch Swiss.
Ganz langweilig, einfach mit einer Holzfront, weil wir eine Holzküche haben.
Jawohl.
Und in dem Kühlschrank hat es auch wirklich praktisch kein Getränk, weil wir Wassertrinker sind.
Oder anders gefragt, wenn steigt der Puls an, wenn Sie merken, das fehlt im Kühlschrank? Jetzt müssen wir etwas holen. Was wäre das etwas?
An Getränk?
Mhm. Oder an Essen auch?
Joghurt.
Joghurt, okay.
Joghurt ist das, was ich gerne habe. Immer mal wieder. Und eben vom Trinken her ziehe ich eigentlich ein Glas Wasser. Wein in einem Bier vor. Aber vielleicht komme ich noch von Geschmack. Ich würde gerne mal schauen, wie viel Bier es gibt und welches was du mir würdest anbieten
würdest.
Wenn man mit Renate Ruckstuhl länger als 3-4 Minuten schwätzt, manchmal schon kürzer, für ihre Augen anfangen zu leuchten, wenn man über das Hebammen das einschwätzt. Wir haben schon vor den ersten Eindruck bekommen von dem. Hebamme ist der schönste Beruf, sagen Sie. Kann man denn überhaupt sagen, wie viel Moll in Ihrem Berufsleben Sie dem neuen Leben auf die Welt geholfen haben?
Ja, das ist ganz schwierig. Ich habe ja 20 Jahre in einem Spital gearbeitet und Geburten begleitet. Und dort haben wir durchschnittlich 1000 Geburten gehabt pro Jahr. Ich habe dann in den ersten Jahren tatsächlich Strichli gemacht bei jeder Geburt. Und irgendwann, noch ein paar tausend Kinder, habe ich es dann aufgegeben. Ich fand, ja, jetzt ist gut. Ich glaube, jetzt bin ich einfach froh, wenn ich weiterhin ein Kind nach dem anderen kann helfen, auf die Welt bringen. Ja. Es ist immer noch wie am Anfang vom Gefühl her. Und da bin ich froh und dankbar dafür. Wie ich vorhin erzählt habe, es ist ein verrückter Moment, wenn man so am Start vom Leben immer wieder dabei sein darf, ja, wenn ein Mensch wirklich auf die Welt kommt. Und darum sage ich das auch. Es ist der schönste Moment, also der schönste Beruf. Ich glaube, es gibt es wahrscheinlich in unserer Lebensspanne noch auf dieser Seite, von der Intensität her, wenn man Leute begleitet, wieder in den Tod. Aber ich bin froh, bin ich am Anfang.
Sie sind am Anfang, Sie sind am anderen Ende von dem.
Genau.
Was passiert mit Ihnen selber? Sie haben mir erzählt, dass Ihr Mann merkt, wenn Sie bei der Geburt mit dabei sind. Was passiert bei Ihnen selber?
Es ist ein sehr, sehr emotionaler Moment. Natürlich, da werden da Haufen Hormone ausgeschüttet.
Auch bei einer Hebamme?
Auch bei einer Hebamme. Wir sind stundenlang, sitzen wir neben einer Frau, neben einem Paar, begleitet. Zum Teil ist es sehr intensiv, je nachdem, wie eine Geburt abläuft. Und jede Geburt ist tatsächlich immer unterschiedlich und individuell, so wie wir Menschen halt auch sind. Und wenn dann nach diesen vielen Stunden wirklich ein gesundes Kind auf die Welt kommt, ist das einfach unbeschreiblich. Und das macht mit einem etwas. Und wie gesagt, nicht nur das Paar ist dann voll Hormon, sondern die Hebamme auch. Und so komme ich wahrscheinlich dann auch so heim. Und darum spürt das meine Mann jedes Mal.
Also sind also glückliche Momente auch für ihren Mann, wenn sie
ja, wenn sie heimkommen.
Er reitet dann auch noch mal mit. Vielleicht bekommt er sogar ein bisschen von diesen Hormonen dann noch mit.
Ja, genau. Er fragt mich ja immer wieder, warum machst du das nicht mehr, oder?
Ja,
weil
ja.
Aktuell ich natürlich noch andere Tätigkeiten habe. Aber
klar.
Es ist mir immer noch sehr wichtig, immer auch wieder bei einer Geburt dabei zu sein.
Jetzt haben wir es vorhin von der Männerdomäne Bier gehabt, im Fall von der Karin Wagemann. Gibt es eigentlich auch Geburtshelfer maskulin in Ihrem Metier bei uns im Land?
Das gibt es in unserem Land nicht. So wie ich mitbekommen habe, mal in Genf zwei die Ausbildung angefangen, aber nicht abgeschlossen. Aber es gibt es in den nordischen Ländern, es gibt es in Südamerika, es gibt also schon männliche Geburtshelfer. Mhm. Aber in unserer Kultur bis jetzt nicht.
Das kommt, also ich könnte mir ja vorstellen, dass es eigentlich auch für uns Männer ein unglaublich toller Moment ist, aber ich glaube, das bleibt jetzt einfach wirklich in Frauenhand. Wie würden Sie das charakterisieren?
Also es ist so, dass wir da immer wieder, auch ich, immer wieder in die Diskussion sind. Man hat immer den Eindruck, ja, also es gibt ja auch Gynäkologen, warum gibt es denn nicht Hebammen auch? Aber wenn man wirklich dann schaut, was ein Hebamme während der Geburt an Unterstützung macht, wie sie wirklich stundenlang eine Frau auch körperlich unterstützt, ja, es ist wahrscheinlich ein daran gewöhnen, aber für mich jetzt auch sehr freund. Also ich weiss nicht, wie du das siehst, wenn du dir vorstellst, es wäre jetzt ein Mann eben da gewesen. Karin, für mich wäre es etwas Neues, aber... Ja.
Ist noch bezeichnend, dass die beiden lernenden Geburtshelfer offenbar in der Romandie dann das Handtuch noch weggelegt haben, bevor sie den Beruf richtig abgestanden sind. Eben die Frage jetzt von der Renate Ruckscher und Sie, Karin Wagemann, wie wäre das gewesen? Ich glaube, Sie haben ja quasi Ihren Partner, Ihren Mann schon dabei gehabt, dann wäre es wie noch ein zweiter Mann gewesen.
ich weiss nicht, ich glaube, ich hätte nicht so ein Problem mit dem.
Okay.
Es kommt ja sehr darauf ab, was für eine Person das ist und wie man irgendwie den Draht zueinander findet, so das Zwischenmenschliche. Und dort denke ich, jetzt ist das Geschlecht eher im Hintergrund. Und Zeit für Scham hat man ja eigentlich dann nicht.
Sowieso, da irgendwann legt man das bei einem Geburtsprozess sowieso ab, das stimmt. Bei Ihnen im Geburtshaus, Renate Ruckscher, arbeiten trotzdem 47 Frauen und ein Mann haben Sie.
Genau.
Was macht denn der?
Genau. Ja, das ist der Belal, er ist von Syrien und er unterstützt uns in allen technischen Problemen, die wir gerade haben, wo wir tatsächlich nicht weiterkommen. Oder wir haben eine sehr grosse Umgebung ums Geburtshaus, die er pflegt. Und ich wünschte mir diesbezüglich manchmal wirklich noch ein paar Männer mehr.
Sicher.
Ja, so ein bisschen mehr Testosteron würde uns, glaube ich, schon gut haben. Es ist schon sehr, sehr
wieso?
Frauenlastig.
Wieso ja.
Halt auch sehr emotional und sehr viel Östrogen in diesem Haus. Und ich glaube, so einen guten Ausgleich zwischen Frau und Mann oder Berufswelt.
Weil Testosteron ist, hat ja sehr oft endlich so die negative Konnotation. Wenn jetzt mal eine Frau sagt, wir wünschen uns mehr Testosteron, dann...
Ja, nein, also ich glaube, ja. Der Ausgleich wäre gut.
Der Ausgleich, ja, genau. Es gibt ja auch Momente, wo etwas nicht rund läuft im Fall von einer Geburt. Also wie gehen Sie mit dem um, wenn man dann halt plötzlich merkt, ah, das Kind müssen wir jetzt doch noch holen und dann muss man halt ins Spital gehen. Was macht das mit einem als Hebamme oder mit Ihnen?
Ja, das ist das Leben. Wir unterstützen so, wie wir können, im Geburtshaus jetzt speziell. Weil das ein hebammengeleitetes Geburtshaus ist oder Geburtshäuser generell hebammengeleitet sind, konzentrieren wir uns natürlich auf die Begleitung von normalen Geburten, normalen Schwangerschaften, Geburten, aber auch Wochenbett. Und wenn wir sehen, es läuft in eine Richtung, wo es eine andere Unterstützung, eine ärztliche Unterstützung braucht, dann arbeiten wir natürlich sehr eng mit Gynäkologen wie auch mit dem Spital zusammen. Im Fall von einer Geburt heisst das, dass wir dann wirklich mit der Frau natürlich ins Spital gehen und sie
also
dankbar sind darum, dass die nachher können quasi übernehmen und mit ihren Möglichkeiten die Geburt können fertig begleiten. Mhm. Ja. Mhm. Also das finde ich total wichtig. Es ist eine gute Zusammenarbeit und es ist nicht so, dass ich einer Frau, die bei uns möchte gebären, kann versprechen, das klappt dann auch. Mhm. Ja. Und von dort her ist es normal, es wäre überheblich, das Gefühl zu haben, wir könnten da mit einer Frau bei uns gebären, zaubern können wir auch. Auch wir nicht.
Wenn wir schnell Zahlen einordnen mit dem, was Sie beide machen. Bei Ihnen sind es etwa plus minus 300 Geburten im Jahr, gell? Sie 450 Familien, die Sie betreuen.
Wir betreuen 450 Familien so durch Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett betreuen. Mit vier grossen Teams, die wir im Geburtshaus eben haben. Ja, und 300 Kinder kommen auf die Welt.
Und die Tendenz geht
immer noch steigend. Also es scheint schon, glaube ich, eine Art zu sein, welche heutzutage Kinder auf die Welt bringen, die vom Wunsch her zunimmt. Mhm. Also wenn man so ein bisschen geschichtlich zurückschaut, ich bin noch daheim auf die Welt gekommen. Das heisst, dort, wo ich aufgewachsen bin, ist das dort zumal noch normal gewesen. Und dann hat es halt so zwei Generationen gegeben, wo man sich daran gewöhnt haben, dass die Geburten immer im Spital stattfindet. Und ich glaube, jetzt passiert langsam ein Wechsel wieder. Oder man fragt sich immer wieder, zunehmend braucht es denn den Rahmen vom Spital wirklich für eine normale Geburt? Und darum, in den Geburtshäusern in der Schweiz, nehmen die Geburten wirklich.
Nehmen zu. Ja.
Und es tun auch immer mehr Geburtshäuser auf. Und das finde ich total gut.
Wenn wir gerade bei den Zahlen sind, Karin Wagebahn, Sie betreiben mit der Source Bier AG Kleinbrauerei, beliefern den Umkreis von so etwa 20 Kilometer plus minus. Mhm. Sie haben einen Braumeister angestellt, machen das jetzt eben seit gut drei Jahren, längst sind fürs gemütlich zurücklehnen und einfach ein Bier aufmachen und sagen, der Laden, der läuft ja von allein.
Schön wär's. nein, das weiss ja jeder, der so wirklich aus dem Boden raus etwas aufbaut, dass es schon ein bisschen mehr braucht, ein bisschen mehr Zeit. Und dass man auch nie weiss, kommt irgendwann der Moment, wo man sich zurücklehnen kann und gemütlich ein Bierchen trinken und finden, ja, ich bin jetzt schon super toll, was ich alles mache. Wir sagen auch sehr oft zueinander im Team, vielleicht können wir irgendwann mal darüber lachen, was wir im Moment alles machen. Oder? Und jetzt ist gerade wieder so eine Phase, da geht es drunter und drüber und alle sind am Vollgas geben und dann ist es auch ein bisschen chaotisch und dann dürfen wir den Humor nicht verlieren. Und das Ziel ist auch nicht, dass man einfach eine ruhige Kugel schieben kann. Dann hätte man etwas anderes müssen machen.
Sie sind ja eigentlich Sozialarbeiterin, oder? Sie haben also wirklich einen absoluten Wechsel gemacht vom einen Metier ins andere. So der Wechsel von der Sozialarbeiterin zur Unternehmerin und zur Marketingfrau. Da muss sie ja verkaufen, das Zeug. Wie leicht oder wie schwer ist das gewesen für Sie?
Ich bin, glaube ich, ziemlich, kann man sagen, naiv, ich weiß es nicht, ziemlich locker irgendwie in den Wechsel rein. Und ja, dann war es irgendwann nicht so einfach gewesen. Und das ist schon so ein Gefühl, oder? Ich habe meinen Job als Sozialarbeiterin sehr, sehr gerne gemacht und habe auch das Gefühl, dass ich den gut gemacht habe. Und jetzt mache ich etwas ganz anderes und weiss ganz viele Sachen nicht und lerne jeden Tag neue Sachen und bin dann auch zwischendurch sehr verunsichert. Und das ist sehr anstrengend. Und wenn man dann aber merkt, mal, es läuft und ich komme weiter, ich kann Sachen erreichen oder auch sehr viel positives Feedback bekommt von den Kunden oder von den Gästen, dann ist der Wechsel doch nicht mehr so ein Schock.
Sie machen das ja zusammen mit Ihrem Mann. Sie sind Verwaltungsratspräsidentin, leiten aber auch das Geschäft. Und am Anfang war es einfach ein Business Case gewesen. Also Ihr Mann hat einen Businessplan müssen machen, weil er eine Weiterbildung gemacht hat im Wirtschaftsbereich und hat dann einfach mal ein bisschen gespielt. Wie wäre es denn? Das ist das eine und unter andere, der Schritt, der konkrete Schritt in, wir setzen das um, wir suchen Geld, wir gehen in unser eigenes Geld rein, wir machen eine Aktiengesellschaft. Wenn, können Sie sich erinnern, an welchem Moment so der magische Switch war zwischen einem Bierschloss irgendwie noch in den Wolken und der Brauerei, wo man dann den Kupferkessel muss kaufen und fährt davon brauen. Wann war das?
Also das ist eigentlich, wo unsere dritte Tochter auf die Welt gekommen ist. Ist der Moment gekommen. Also wir haben vor eineinhalb Jahren eigentlich an dieser Brauerei umgebastelt in der Theorie. Und dann ist die Jüngste auf die Welt gekommen und dann war es wie für mich so gewesen, hey, und jetzt haben wir so viel Energie schon investiert. Jetzt entweder fertig und wir machen jetzt einfach etwas ganz anderes oder wir probieren jetzt, können wir das irgendwie zum Laufen bringen. Und ja, mein Mann war natürlich eh super motiviert, dass wir das machen. Und eben, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, aber es war dann der richtige Moment. Mm.
Sie haben sich auch beim Biertrinken kennengelernt,
ja.
Ihr Mann und Sie.
Wo? Ja, das klingt immer so einstudiert, aber das ist das tatsächlich ist so. Ja.
Was ist das? Wo ist das?
Ich habe mit meinem besten Freund den WG gehabt. Und er kommt aus Deutschland und hat mit meinem Mann zusammen studiert und hat mir immer auch von ihm erzählt. Sehr lustige Geschichten. Und es hat dann irgendwie den Zufall wollen, dass mein Mann gerade in Basel angefangen hat zu arbeiten und gefunden hat, ja, ich komme bei euch vorbei an eine Party. Und ja, dann ist er reingekommen und ist mir schon sehr ins Auge gestochen. Und der Abend ist dann immer später geworden und eben, wir haben Bier getrunken und eigentlich kann man wirklich sagen, wir haben uns gerade an dem ersten Abend verliebt.
Richtig verliebt. Wie lange ist es her?
Das ist jetzt 11 Jahre her.
Und Sie haben beide relativ schnell nachher gewusst, wie lange, weiss ich jetzt nicht, aber Sie haben gewusst, wir wollen drei Kinder haben. Das war wie nie eine Diskussion gewesen, dass man darüber müsste schwätzen gross oder diskutieren.
Ja, wir haben wirklich, also wir sind sehr schnell entschlossen bei allen Sachen und haben wirklich eigentlich schon ziemlich am Anfang unserer Beziehung darüber geredet, wie wir uns das vorstellen mit der Familiengründung und wir haben beide gesagt, wir wollen beide unseren Anteil übernehmen. So ein klassisches Familienbild ist für uns beide nicht in Frage gekommen und es ist auch klar gewesen, dass wir wollen viele Kinder. Und dann drei ist noch so handelbar, bei vier wird es schon ein bisschen komplizierter, da haben wir das Gefühl gehabt.
Ja. Ja. Das heisst, der Teil von der Familienplanung ist jetzt abgeschlossen?
Ja.
Ziel erfüllt, das haben sie eingelöst und die Brauerei ist auch recht. Stichwort viel Kind. Renate Ruckstuhl, Ihre Grossmutter ist mit 16 Kinder aufgewachsen. Und Sie selber haben aber auch 8 Geschwister, sie sind das 9. gewesen, das ist im Luzerner Hinterland, sage jetzt einfach mal bei Willisau. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in Ihre Kindheit, wie das gewesen ist in dem Wieler bei Willisau. Mhm. Was ist das, wie muss man sich das vorstellen?
Also durch das, dass ich tatsächlich in einer grossen Familie aufgewachsen habe, habe ich mir auch immer vorgestellt, ich habe dann sicher auch viele Kinder. also Minimum 5 habe ich immer noch das Gefühl gehabt, eigentlich dann. Aber der Beruf hat dann Vorrang gehabt und darum sind zum Schluss 3 gewesen. Ja, ich bin im Luzerner Hinterland aufgewachsen, zwischen Willisau und Menzberg, auf 800 Meter Höhenluft. In einem grossen Haus mit 4 Schwestern und 4 Brüdern, den Eltern und der Großmutter. Mhm. Und um unser Haus herum ist eigentlich nichts gewesen, ausser Schulhaus und eine kleine Kapelle und ein Haufen Höfe, die verstreut sind auf diesen Hügeln. Ja, es ist spannend, lebendig so aufzuwachsen natürlich.
Ihr habt eine Tante Emma-Lade geführt,
meine
oder?
Meine Mutter hat einen Laden gehabt, wo es wirklich alles gegeben hat, von den Hosenknöpfen über Esswaren zu den 2 Kilo Brot. Und sie hat das mit Herzblut, hat sie das wirklich auch geführt, lang. Und es war nicht nur ein Verkaufen, sondern ich sage einmal, es war auch die Sozialarbeiterin von dem Wieler. Das heisst, sie hat immer Zeit gehabt mit den Leuten, die sind gekommen, einkaufen, auch noch zu reden oder vielleicht sogar noch einen Kaffee zu trinken. Mhm. Und nebendran, die Grossmutter hat dann im Haus geschaut, dass es für uns zu Mittag gibt, dass gekocht worden ist. Und die 2 Frauen haben das wirklich so, ja, miteinander, den Haushalt und den Laden geschmissen. Mhm. Und das sind für mich schon starke Persönlichkeiten, die mich sicher auch geprägt haben.
Also Mutter und Großmutter miteinander.
Mutter und Großmutter, ja. Genau. Am Mittagstisch haben wir sogar noch die Lehrer gehabt. Das war mässig lustig.
Wieso sind denn die zu Ihnen gekommen?
Weil gerade das Schulhaus nebendran war, mit der Gesamtschule. Ja. 1. bis 3. und 4. bis 6. Klasse. Und die Lehrer, ja, die sind dann einfach zu uns an den Tisch gekommen. Also wir konnten nicht gross erzählen, was alles in der Schule war. Mhm. Ja. Wir hatten in dem Sinne nicht einen Bauernhof, aber ganz viele Tiere rundherum. Mein Vater ist ein sehr begeisterter Jäger und wir hatten sogar einen grossen Hirschpark, wo wir sogar mit dem Zelt drinnen können übernachten zwischendurch. Also ich hatte sicher eine Kindheit, wo sehr viele Freiheiten möglich sind.
Sie sind als 4. aufgewachsen, gell?
Sehr viel Natur rundherum. Und sicher nicht überbehütet wie in einer kleinen Familie.
Das heisst, so unter dem Radar von den älteren Augen.
Genau. Wir haben uns miteinander beschäftigt, drinnen und draussen. Und ja, ich glaube, wenn es so etwas gibt wie eine idyllische Kindheit, habe ich das, glaube ich, gehabt.
Das klingt sehr idyllisch. Ihr Vater war nicht nur ein Jäger, er war Schulbuschauffeur, genau. Milchkontrolleur, genau. Zuchtbuchführer.
Und Gemeinderat ist er auch noch. Genau. Also er hat uns noch, als wir dann in die Oberstufe von Willisau sind, mit dem Schulbus in die Schule gefahren. Und wo uns dann das ein bisschen zu nahe geworden ist, weil wir hatten dann vielleicht in der Oberstufe nicht immer Lust gehabt, mit dem Vater gerade heimzugehen nach der Schule. Dann haben wir den Töffli gehabt, weil das ist 6 Kilometer der Hoger darauf gegangen. Und dann hat man immer können auswählen, geht man jetzt mit dem Vater heim oder nimmt man vielleicht gescheiter das Töffli, dass man noch ein bisschen mehr Freiraum hat. Genau.
Ja. Ab der 5. Klasse haben Sie gewusst, dass Sie Hebamme werden wollen. Ja. Das ist wahnsinnig früh. Was ist das? 11, 12 etwa?
Ja, wir haben, ich weiss noch, in der 5. 6. Klasse einmal das Thema gehabt, Berufswahl. Und es sind ganz viele Prüfe aufgelegt, Flyer aufgelegt, was man alles könnte machen. Es hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich kann es echt nicht erklären. Einfach immer den Beruf Hebamme im Fokus gehabt, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet. Und ich habe nie daran gezweifelt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, es gäbe vielleicht noch etwas anderes. Ich bin irgendwo einfach diesen Weg gegangen. Und es ist für mich heute noch ein Rätsel.
Hat sie denn die Geburt von ihren kleineren Geschwistern mitbekommen? Also hat das irgendwie eine Rolle gespielt?
Also meine Mutter hat 6 Kinder daheim geboren, aber ich habe das nicht mitbekommen. Und die 3 Jüngeren oder Jüngsten haben dann aus medizinischen Gründen im Spital auf die Welt kommen. Und ich mag mich noch erinnern, wo der jüngste Bruder, der ist 10 Jahre jünger als ich, auf die Welt gekommen ist, dass die Eltern gegangen, aber auch wieder gekommen sind. Aber ich habe von der Geburt selber eigentlich nicht viel überlebt. Ich habe, glaube wirklich auch nicht konkrete Bilder gehabt. Das ist mir heute noch ein Rätsel. Wieso das
so? Aber der Wunsch ist klar gewesen und sie haben ihn umgesetzt.
Das stimmt, eben, immer noch.
Genau. Persönlich langweilig. Persönliche Geschichte hier auf SRF 1 live erzählt von Renate Ruckstuhl. Schauen wir noch schnell die Kindheit an von der Karin Wagemann. Suse, als Einzelkind aufgewachsen. Ihre Mutter ist spezialisiert auf Bücher, sage ich jetzt auch mal, bis heute. Ihr Vater mehr in der Juristerei daheim. Was haben Sie für eine Kindheit gehabt, als Einzelkind in der Stadt Suse?
ja, ganz anders, aber ich glaube nicht weniger schön. Ja, es ist natürlich schon so als Einzelkind. Ist man, hat man so das Gefühl, wir, die Eltern haben einen extremen Fokus auf einem. Aber ich bin sehr so offen aufgewachsen. Also ich habe sehr viel einfach können gehen und machen. Ich einfach müssen sagen, wo ich jetzt hingehe oder was ich jetzt machen und mit wem. Aber ich bin überhaupt nicht kontrolliert worden. Und ich bin auch wirklich sehr früh sehr ernst genommen worden. Also ich weiss, wir haben immer über alles diskutiert. Und ich habe einfach gut müssen argumentieren, wenn ich etwas wollte. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann bin ich eigentlich zum Erfolg gekommen.
Das habe ich auch.
Ja, und eben, ich bin mit sehr, sehr vielen Büchern aufgewachsen, mit viel Liebe und mit sehr vielen verschiedenen Bezugspersonen. Hat das sehr, sehr genossen. Sehr schön gewesen.
Fasnächtlerin sind Sie heute, sind Sie das schon als Kind gewesen?
Ja, das bin ich schon als Kind gewesen. Meine Gotte ist also wirklich eine Fasnächtlerin. Meine Mutter ist immer mit mir an die Fasnacht gekommen. Meine Großmutter ist mit mir an die Fasnacht. Also da gibt es wirklich Fotos, wo ich so zwei bin, verkleidet. Und bei meiner Großmutter auf dem Arm, mitten im Getümmel. Mein Vater ist nicht Fasnächtler, aber es hat auf mich abgefärbt.
Nachher war eben auch bei Ihnen mal der Berufswunsch Hebamme da gewesen. Aber das ist nach der Matur. Sie haben Matur gemacht, Typus B. Und das war der erste Berufswunsch. Wieso denn in Ihrem Fall Hebamme? Was hat Sie da dran angezogen und fasziniert?
Es war nicht der erste Berufswunsch gewesen. Okay. Mein erster Berufswunsch war Schlägstängelverkäuferin. Und dann Tierärztin, Kinderkrankenschwester. So.
Das ist in dieser Phase, wo man einfach so ein bisschen mal sich Foto davon.
Aber es ist eine gute Idee, finde ich immer noch.
Ja.
Dann ist der Berufswunsch Hebamme gekommen, während der Kante. Ich habe die Matura gemacht und nach der Matura eigentlich die Aufnahmeprüfung für die Hebammenschule Bern. Ich weiss noch, wie ich mit meinem Vater auf Bern bin und dort mein Gespräch gemacht habe und dann schön gut zu Mittag gegessen. Und nachher bin ich 4 Monate auf Kanada gegangen, habe dort meine Proficiency gemacht und habe einfach dort irgendwie plötzlich das Gefühl gehabt, hey, ich bin ja eigentlich schon auch sehr ein Kopfmensch. Soll ich nicht doch mich mehr mit dem Kopf beschäftigen, mehr so in Theorie gehen, ein klassisches Studium an der Uni machen? Und habe darum meinen Platz wieder los raus. Und habe an der Uni angefangen, Gesellschaft und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist ein bisschen schwierig mit mir. Also irgendwie, ich bin sehr, sehr praktisch veranlagt und sehr kreativ, aber habe eben halt auch so das Kopflastige und dann irgendwie etwas gefunden, wo alles so ein bisschen braucht. Das war auf jeden Fall nicht an der Uni.
Nicht da gewesen, ja.
Das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt. Und habe das reingeschmissen, bin wieder arbeiten und reisen und habe dann Sozialarbeit studiert.
Und dort sind Sie heimisch geworden, bis vor ein paar Jahren. Genau. Das heisst, jetzt als Bierbrauerin, dort kommen alle die Talente und die Leidenschaften kommen dort zusammen.
Ja, das ist wirklich so. Also es tut das alles vereinen. Oder? Also gestern habe ich am Morgen gearbeitet bei uns im Laden, da habe ich Sixpacks gepackt und bin mit dem Stapel rumgefahren und habe die Paletten irgendwie geordnet und so. Und hankerum sitze ich den ganzen Tag im Büro und tue irgendwelche Sachen berechnen. Also das hat sich wirklich, das ist alles
multidisziplinär. Ja. Multitasking oder so. Im Fall von der Renate Ruckstuhl, Sie sind mit 18 in die Ausbildung gegangen als ich sage jetzt nicht Mädchen, aber als sehr junge Frau mit 18.
Genau. Es war damals noch nicht Fachhochschulstufe, sondern es war eine dreijährige Ausbildung, die man mit 18 hat können starten konnte. Und es ist richtig, also mit 18 ist man noch am Frauwerden. Mhm. Und auch noch beschäftigt damit, ja, was heisst das, Frau auch zu sein. Und das war schon sehr eine intensive Zeit mit all diesen Frauenthemen im Spital, auf der Gynäkologie wie auch in der Geburtshilfe so konfrontiert zu werden. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, dort zumal auch noch recht allein gelassen in diesen Themen. Und ich bin aus dieser Ausbildung aus, ich habe zwar gewusst, das wollte ich unbedingt werden und habe das mit meinem Kopf auch durchgesteuert. Aber es war echt nicht nur lustig. Also ich bin dort sehr verunsichert worden auf verschiedenen Ebenen.
Es sind auch sehr ernste Themen, also
Gesundheitsthemen. Es sind sehr ernste Themen, genau. Es sind wirklich Themen, wo man schon einen guten Boden set hat. Das hat man jetzt mit 18, ich glaube eher noch nicht. Im Erwachsenenwerden. Und ich habe natürlich nachher immer gesagt, um Himmels Willen nie mit 18 anfangen, sondern zuerst mal selber erwachsen werden. Und es ist auch ein Beruf, wo viele später einsteigen oder als zweiten Beruf jetzt machen. Und ich glaube, das macht schon Sinn.
In dieser Zeit haben Sie aber Ihren Mann kennengelernt.
Richtig. Wie das so klassisch ist, meistens am Arbeitsplatz oder eben sogar in der Ausbildung. Mein Mann hat auch eine Ausbildung gemacht im Gesundheitswesen und wir haben uns so klassisch dort zumal im Personalhaus getroffen.
Im Personalhaus.
Man hat so Personalhäuser noch gegeben, jawohl, nicht so WG, ist noch nicht so die WG-Zeit gewesen, sondern man hat sich dann halt in den Personalhäusern die 3 Jahre irgendwie getummelt. Und er war so in einer Klasse gewesen, als Pflegefachmann und ich in einer Klasse als Hebamme und so haben wir uns kennengelernt. Genau.
Und er hat dort dann aber auch schon mit einem sehr ernsten Teil vom Leben zugehört, nämlich mit dem Lebensende. Also er hat mit Sterbenden geschafft.
Also er hat einfach auf der Abteilung, auf der Chirurgie und nachher auf der Medizin geschafft. Und eindrücklich für mich war es so in der ersten Zeit, wo wir dann zusammen eine Wohnung hatten und ich heimgekommen bin. Und wirklich geholfen hat, Kinder auf die Welt zu bringen. Und er hat das auch geliebt und immer gerne gemacht, eher in der Sterbebegleitung war, so sporadisch. Ich hatte dann das Gefühl, wir tun so beides vereinen miteinander. Aber wie ich vorher gesagt habe, ich bin immer froh gewesen, bin ich auf dieser Seite.
Mhm. Aber sehr früh sehr ernste Themen, die Sie mit
dabei sehr früh sehr ernste Themen. Und ich würde mal sagen, wir haben auch immer sehr viel geschafft. Also der Beruf hat schon mein Leben sehr geprägt. Auch vom Aufwand her, den ich dafür investiert habe. Vom Herzblut her, wo ich reingegeben habe und meinem Mann ähnlich. Ja, das ist ein grosser Teil von unserem Leben.
Es hat mal einen Wechsel gegeben, wo Sie also beruflich den Ort gewechselt haben. Und dazwischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind Sie auf Rom gegangen, Italienisch lernen. Warum gerade Italienisch?
Also das erste Mal vom Ortswechsel her ist der erste Ortswechsel ist natürlich von dieser Schule oben runter in die Stadt Luzern zu kommen, in die Ausbildung. Ich bin sehr ein interessierter Mensch, jemand, der neugierig ist und auch immer wieder etwas Neues muss sehen oder erleben. Ich bin in die Stadt Luzern gekommen und habe das Gefühl gehabt, das ist eine Weltstadt, oder? Es ist wirklich an dort eine Anekdote, wo mir immer noch nachgeht. Ich habe mein Töffli von der Schule mitgenommen in die Stadt Luzern. Vielleicht habe ich nicht gewusst, dass es dort Bus gibt. Keine Ahnung. Ich habe hinten einen Stadtplan drauf gehabt und habe mit dem Töffli die Stadt Luzern erkundet. Hatte sogar den Fehler gemacht, dass ich etwa 10 Meter in die Autobahneinfahrt reingefahren bin. Und dann wieder raus bin. Also alle Polizisten müssen jetzt weglassen. Und habe so die Stadt Luzern kennengelernt. Und nachdem ich schon ein paar Jahre gearbeitet habe, als Hebamme, habe ich einfach noch Italienisch lernen und vor allem noch eine grössere Stadt können lernen. Und das war für mich dann Raum gewesen. Erstens, weil ich begeistert bin immer noch von den Italienern und weil ich das Gefühl hatte, Rom ist so in der Mitte zwischen den Nord- und Süditalienern eine spannende Mischung, weil die doch kulturell sehr unterschiedlich ist. Und ich habe es total genossen.
Was haben Sie mitgenommen von dieser Reise? Sie waren 27 damals, plus minus.
Bei 27 war einfach das noch Größere. Das Lebungen von den Italienern, das Temperament, das Chaotische, wo ich eigentlich nicht so bin. Ich bin sehr strukturiert und muss auch vieles büschelt haben, damit ich mich zurechtfinde. Und trotzdem hat es mich fasziniert, wie chaotisch die Römer unterwegs sind. Die Nacht um 3 ist noch zu und her gegangen, wie zu Mittag um 12 Uhr. Und das Leben, das hat mir schon gefallen. Mm. Und natürlich die Wärme. Ich bin jemand, der immer friert und sehr gerne heiß hat und immer sage, ich bin am falschen Ort auf die Welt gekommen. Ich müsste da viel südlicher irgendwo in der Wüste auf die Welt gekommen sein.
Sind Sie mal gesehen in der Wüste?
Ja, bin ich gesehen in Afrika. Und ja, je südlicher dass ich gehe, je wühler wird es mir. Das ist schon so.
Was machen Sie denn noch hier in diesem
kalten
Mittelland?
Gute Frage, aber ich bin ja mit einem Partner zusammen und der ist gerne statisch an einem Ort, dem ist es wohl da. Der würde wahrscheinlich eher in Norden,
in Norden in gehen. Okay, yeah.
Darum sind wir jetzt
da. Das heisst, hier sind wir in
aber ich habe schon die Vorstellung, irgendwann ziehe ich mindestens auf Sizilien. Sicher, oder noch weiter. Aber nicht allein.
Yeah. Wie viel Zeit haben Sie denn überhaupt zum Freireisen? Ich meine, ich weiss, Sie sind beide voll beschäftigt, also, aber Ferien gönnen Sie sich schon. Die nehmen Sie sich.
Ja, versuchen Sie immer wieder. Ja. Aber wie gesagt, ich arbeite recht viel. Und, aber es gibt immer wieder Ferien. Und ich liebe das auch wirklich, so in andere Länder zu gehen. Aber es kann auch hier in der Schweiz sein, einfach mich rauszunehmen aus dem Beruf, der doch sehr anstrengend ist und viel Energie braucht. Aber das kann auch wirklich ein Tessin sein, irgendwo in einem Tal hinten. Und, ja.
Und wenn es warm ist, dann ist es gut. Auch Sie haben drei Kinder. Ich würde noch gerne den Namen von der jüngsten Tochter ansprechen. Von Ihnen. Das ist sehr ungewöhnlich. Sie haben eine Lili, eine Liv und eine Juno.
Ja, Juno Alma.
Juno Alma. Da steckt ja irgendein Gesicht dahinter, habe ich das Gefühl. Hinter dem Namen Juno. Wo ich kenne eine Filmfigur, Juno. Juno. Das ist ein Film in den Nullerjahren.
Muss ich mir immer anhören. Das ist mit der Teenager-Schwangerschaft.
Ja, genau. Richtig. Genau.
Ich habe schon alle Witz gehört.
Nein, ich mache keinen Witz. Nein, das ist durchaus auch schon gemeint. Wie sind Sie auf den Namen Juno gekommen?
Also wir haben gewusst, dass wir noch mal ein Mädchen bekommen. Mhm. Und sind sehr stolz gewesen, dass wir werden dürfen, 3 Töchter haben und haben gefunden, wir müssen so die Frauenpower irgendwie noch ein bisschen untermauern. Und dann sind wir auf Juno gekommen. Ja. Das ist ja die höchste römische Göttin. Mhm. Und steht natürlich für die Weiblichkeit und die weibliche Kraft. Und, ja.
Und wie ist die Juno, die kleine Juno?
Sie hat die Erwartungen übertroffen.
Super, dann begrüßen wir Sie vielleicht in 30 Jahren hier im Persönlichen. Ich bin gespannt.
Schauen wir mal.
Es hat eine Schwangerschaft gegeben und das gibt vielleicht auch ein Thema, das wir kurz verknüpfen können, wo Sie relativ spät das Kind verloren haben. Das war ein kleiner Bub gewesen. Das ist ein irrsinnig einschneidender Moment für eine Frau, für eine Mutter, für einen Vater, für Eltern. Wie sind Sie mit dem umgegangen? Wie haben Sie das verschafft? Nach dem ersten Kind ist das passiert?
Genau, unser zweites Kind, unser Sohn, der ist im 8. Schwangerschaftsmonat tot geboren. Und also noch kurz zu dem, was ich gesagt habe, das ist natürlich nicht nur für die Eltern und für das Geschwisterte sehr einschneidend, sondern für das ganze Umfeld. Und das vergisst man, glaube ich, auch viel, wenn man über das redet. Mhm. Und aber ich habe das nicht alleine erlebt. Wir haben das miteinander erlebt. Und wir sind sicher sehr, sehr gestärkt aus dem rausgegangen. Und es hat uns sehr viel geholfen, dass wir schon ein Kind hatten. Mhm. Und dann stehst du am Morgen auf und eigentlich willst du ja gar nicht mehr aufstehen. Aber es hat halt ein kleines 2-jähriges Mönchli, wo dich aus dem Bett raushält. Mhm. Und das hat sicher sehr, sehr viel geholfen. Und was auch hilft, oder was uns geholfen hat, dass wir wirklich offen mit dem sind. Und dass wir über das reden, auch jetzt noch, weil das ist nie abgeschlossen. Das ist immer bei dir. Logisch, manchmal mehr und manchmal weniger. Aber das hat einen Platz in unserer Familie. Wir reden sehr, sehr viel von unserem Sohn, auch mit unseren Töchtern. Wir haben ein Foto von ihm aufgehängt und es ist kein Tabuthema.
Hm. Das ist etwas, was Ihnen sicher hier ab und zu begegnet.
Ja, das ist etwas, wo auch zu meinem Beruf gehört, Frauenfamilien in so Situationen zu begleiten. Natürlich mindestens so intensiv, wenn es normal geht. Das heisst, es ist, es kann so sein, dass sich ein Kind, das am Wachsen ist, jederzeit verabschieden kann. Also das ist etwas, wo man, wo auch zum Leben dazugehört, wo man aber in dem Moment, wenn es dann wirklich passiert, auch als Hebamme das Gefühl hat, kann es doch einfach nicht sein. Also ein Kind, wo wächst, soll doch das erste Mal auf die Welt kommen, soll doch das erste Mal anfangen leben. Ja, etwas, wo man nicht erklären kann, wo man auch keine Antworten für, findet. Und meine Aufgabe als Hebamme in dem Moment ist einfach dabei zu sein. Eine sprachlose Situation auch, wo man eigentlich gar nichts mehr sagen kann.
Mm.
Und einfach noch helfen heben und schweigen. Und das irgendwo realisieren auch, dass das auch dazugehört zum Leben.
Mm. Wenn man ihr eigenes Leben, die Karriere jetzt als Hebamme bald 40 Jahre anschaut, hat man das Gefühl, es hat kaum Brüche gegeben, oder? Also es ist eigentlich quasi, sie sind wie eins nach dem anderen, hat sich ein Schritt nach dem anderen ergeben. Hat es doch irgendeinen Punkt gegeben, wo sie an Grenzen gekommen sind? Also es klingt sehr fließend eigentlich, was passiert ist in ihrem Berufsleben.
Also ich glaube, zusammenfassend ist es tatsächlich fließend gewesen, aber natürlich hatte auch ich Zeiten gehabt, die schwierig waren, wie ich angesprochen habe, die Ausbildung, die musste ich durchkämpfen, die war nicht lustig gewesen. Sonst ist es schon so, ich habe mein Leben nicht geplant, sondern es ist wie immer geworden. Ich bin eine Visionärin, ich habe immer viele Bilder im Kopf, was ich alles noch möchte.
Visionärin, darf ich schnell einhängen? Das heisst, Sie haben schon relativ früh gewusst, zum Beispiel, ich würde gerne ein Geburtshaus haben. Ist das eine von Ihren Visionen gewesen?
Das ist dann eine Vision geworden, wo ich gemerkt habe, ich kann diesen Beruf, so wie ich den möchte, nicht mehr im Spital ausleben. Wir haben ja dort zuerst als Beleghebamme gearbeitet. Das hat, ist uns dann gestrichen worden. Und dann, klar, das war wie ein logischer nächster Schritt gewesen. Weil es mir immer wichtiger geworden ist in meinem Hebammenleben, einfach die Frauen, Paar, noch intensiver zu betreuen und zu begleiten. Weder das aus organisatorischen Gründen im Spital, dort zumal einfach auch möglich gewesen ist. Und dann habe ich, wenn ich an eine Grenze komme, wo ich merke, so nicht mehr weiter, dann kommen die Bilder, dann kommen die Visionen. Und ich bin sicher jemand, der, immer vorwärts schaut oder viel vorwärts schaut und was nicht so aushaltet, wenn es mir lange nicht so gut geht. Das ist einfach meine Lebensstrategie mit allen Vor- und Nachteilen. Und darum sehe ich natürlich viel das halbvolle und nicht das halbleere Glas. Mhm. Aber wenn man genau her schaut, läuft nicht immer alles rund, selbstverständlich.
Wenn es über Geburten, wenn es über das Bierbrauen, über Leben und Reisen. Wann sind Sie zum nächsten Mal im Süden? Ich habe Sie nämlich dort nicht genau festgenagelt, wie viele Ferien dass Sie sich tatsächlich geben. Jetzt sind wir dort ein bisschen ausgewichen.
Also es ist so, dass ich scheinbar, das hat meine Bereichsleitung vor 2 Wochen gesagt, das letzte Jahr zu wenig Ferien genommen habe.
Ja, was?
Ich habe meine Ferien nicht ausgeschöpft. Und sie hat zu mir gesagt, Renat, das Jahr nimmst du besser gut deine Ferien alle, wenn du es gut hast. Und das habe ich mir fest
vorgenommen. Wir haben es alle gehört.
Genau. Ich gehe Anfang Mai eine Woche ins Tessin.
Schön.
Das ist schon mal gut. Und in den Sommerferien gehe ich Richtung Österreich, weil dort habe ich noch ein Studium gemacht vor ein paar Jahren. Mein Mann hat es nie geschafft, mich zu besuchen. Und jetzt gehen wir einfach die Uni noch anschauen.
Schön.
Genau, darum gehen wir in den Westen und nicht in den Süden.
Super. Und wann stehen Sie wieder in der Nähe vom Braukessel, Karin Wagemann?
Am Dienstagmorgen.
Ah, wirklich?
Vielleicht,
ganz okay.
Schon, vielleicht muss ich auch am Montagmorgen, vielleicht packt es nicht, dann muss ich am Montagmorgen schon gehen. Aber am Dienstag spätestens.
Sie machen aber so Spezialkreationen, gell Sie?
Ja.
Und da leuchten Ihre Augen. Das heisst, Sie sind an etwas Neuem dran?
Ich habe lustigerweise letzte Woche eine Idee gehabt, was ich machen möchte. Mein Braumeister weiss noch nichts von seinem Glück. das,
sagen Sie es uns?
Nein, ganz sicher nicht.
Schade.
Nein, das wäre gemein, weil er lässt sicher zu daheim und ist jetzt schon
was
jetzt kommt jetzt wieder?
Okay.
Und mich darf ich nicht verraten.
Gut. Also, ich wünsche Ihnen und Ihrem Braumeister viel Spass, viel Freude. Ihnen beiden danke ich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind, jetzt persönlich, dass Sie persönlich erzählt haben aus Ihrem Leben und Ihrem Weg. Das war es. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Persönlich ist direkt aus dem Stadttheater Sursee gekommen. Christian Zeugin hat sich mit der Bierbrauerin Karin Wagemann unterhalten und mit der Renate Ruckstuhl, Hebamme, Technik Martin Janser und Lars Dölle. Wenn Sie möchten dabei sein beim Persönlich heute in einer Woche, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen ins Restaurant Güterhof Schaffhausen am Morgen um 10 Uhr. Ich sage Ihnen auch gerade, wer Daniela Lager in ihre Gesprächsrunde eingeladen hat. Sie ist Ursula Beutler, Mutter von 3 Adoptiv- und 2 Pflegekindern und der Thomas Burkhardt, Immobilienunternehmer. Sie können es persönlich aber natürlich am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr auch am Radio hören oder nachher jederzeit auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.